ARD Sounds. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Ein Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus beschäftigt sich schon seit Januar mit der umstrittenen Vergabe von Fördergeldern für Antisemitismusprojekte. Eigentlich wollte das Gremium demnächst auf die Zielgerade einbiegen. Heute war ein Schlüsselzeuge geladen, Ex-Kultursenator Joe Cialo. Aber statt Aufklärung gab es lautstarke Wortgefechte mit Anwälten und einen ziemlich wortkargen Ex-Senator. Aus der Redaktion für Landespolitik, Angela Ulrich.
Manuela Schmidt ist eine kleine, aber resolute Frau. Die Linke leitet den Fördergelduntersuchungsausschuss und was sie da gerade erlebt hat, ärgert sie immer noch.
Ich bin enttäuscht. Ich bin einfach enttäuscht. Aber am Ende geht es darum, nehme ich einen Untersuchungsausschuss ernst, nehme ich das Parlament ernst und ich fühle mich im Moment nicht ernst genommen.
Nicht ernst genommen von Ex-Kultursenator Joe Cialo und dessen Anwälten. Cialo ist als Zeuge geladen und sagt nichts. Besser gesagt, beruft sich immer und immer wieder auf sein Auskunftsverweigerungsrecht. Als die Abgeordneten trotzdem immer weiter fragen, versuchen Cialos Anwälte, das Wort zu ergreifen, obwohl sie das eigentlich nicht dürfen in einem Untersuchungsausschuss. Es kommt zu teils lautstarken Wortgefechten. Daniel Wesner sitzt für die Grünen im Ausschuss.
Dass wir heute, ich habe nicht mitgezählt, zigmal die Sitzung unterbrechen mussten, weil der Zeuge seine Anwälte in die Spur geschickt hat, die dann letzten Endes, wie ich finde, auch völlig unsachgemäße Kritik an einzelnen Fragen von frei gewählten Abgeordneten geäußert haben. Ich fand dieses Verhalten unangemessen.
Auch Stefan Lenz von der CDU, Parteifreund von Cialo, ist genervt.
Ja, wir haben uns mehr erhofft. Wir haben Herrn Cialo natürlich aus dem Erkenntnisinteresse heraus geladen. Und er hat ja nicht wirklich viel gesagt. Insofern war das für uns schon ein Stück weit enttäuschend.
Joe Cialo hatte als Senator das Sonderförderverfahren für handverlesene Projekte gegen Antisemitismus angestoßen, das der Landesrechnungshof später als rechtswidrig einstufte. Auch wenn Cialo die Bescheide für rund 2,6 Millionen Euro nicht unterschrieben hat, sondern seine Nachfolgerin Wedel Wilson, der Ausschuss will mehr zu Cialos Rolle im Verfahren wissen. Wie kam es zu der umstrittenen Liste von Projekten, die CDU-Abgeordnete Cialo empfohlen hatten? Und hat der damalige Senator noch spät, als er schon so gut wie entlassen war, seine Verwaltung angewiesen, den Projekten mitzuteilen, die Bewilligung ihrer Anträge sei erfolgt? Cialo sagt zu all dem nichts, wenn ihm auch nach dem Ausschuss wichtig ist zu betonen.
Der Schutz jüdischen Lebens war und ist für mich immer ein politisches Anliegen gewesen und das wird es auch zukünftig sein. Und selbstverständlich sind die dazu gestellten Fragen, nämlich die Gesetzeskonformität an Ausreichung der Mittel, etwas, das auch mir wichtig ist.
Wozu Cialo an diesem Tag aber keine Antworten gibt. So viel Schweigen geht nicht, findet auch Matthias Kollatz von der SPD.
Es gibt kein allgemeines Zeugnisverweigerungsrecht, sondern es gibt nur ein Zeugnisverweigerungsrecht dort, wo man befürchtet, sich selbst zu belasten.
Auch Cialos Nachfolgerin, Ex-Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson, hat bei ihrer Befragung die Auskunft verweigert. Wie geht es nun weiter? Eigentlich wollte der Fördergelduntersuchungsausschuss am 3. Juli seinen Abschluss finden. Wir lassen uns aber nicht hetzen, sagt Vorsitzende Schmidt. Per Gutachten soll der wissenschaftliche Parlamentsdienst nun schnell klären, wie weit Abgeordnete und Ex-Senatoren tatsächlich die Auskunft verweigern dürfen. Haben sie zu viel geschwiegen, wird ein Ordnungsgeld fällig und können Zeugen erneut geladen werden.
Berlins Ex-Kultursenator Cialo verweigert die Aussage vor dem Untersuchungsausschuss, Angela Ulrich informierte. Wenn Kampfjets über den Himmel ziehen und tausende Besucher aufs Gelände strömen, dann ist das für die einen ein Spektakel und für die anderen vor allem laut. Wie die Menschen, die ILA, die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung erleben, dazu RBB-Reporter Valentin Brückner.
Es ist so unglaublich laut!
Die LPG-Straße direkt am südlichen Zaun des BER ist beliebt bei sogenannten Planespottern, also Menschen, die gerne Flugzeuge beobachten. Einer von ihnen ist Stanley.
Die Faszination am Planespotten ist einfach, dass man die Flugzeuge beobachten kann, die man sonst hier nie sieht. Und das halt mal live zu sehen, dass man daneben ist und das nicht nur irgendwie dann in den Nachrichten sieht oder so, sondern wirklich vor Ort ist, sich hinsetzt und sich das anschaut, das ist schon echt cool.
Stanley und sein Kumpel Philipp warten in Campingstühlen auf die Hauptattraktion des ersten Tages, den Start der Eurofighter. Dass die Flugshows dieser europäischen Kampfjets nicht ganz unproblematisch sind, weiß aber auch Stanley.
Es bringt nur der Unterhaltung was. Es werden ja damit auch keine Leute transportiert oder es passiert damit nichts Besonderes, was anderen Menschen was helfen würde. Natürlich darf man das auch nicht vergessen, dass das natürlich auch viel Geld ist, was da im Spiel ist.
In Zahlen? Circa 1800 Euro pro Flugminute eines Eurofighters, schreibt das Bundesverteidigungsministerium. In den nahegelegenen Orten Blankenfelde und Schulzendorf sind die Menschen geteilter Meinung, was die ILA angeht.
Ich finde die ILA nervig. Also wir waren gestern auch schon spazieren, ich und mein Hund. Und sie hatte halt extrem Angst.
Umweltprobleme entstehen, wird zu viel in der Luft gepustet.
Wir freuen uns immer über die Flugzeuge, die da vorbeikommen. Wir sehen das halt alles gratis und müssen da nicht unbedingt zur Messe gehen.
Stanley und Philipp kommen selbst aus Blankenfelde. Ihre Haltung zu ILA ist klar.
Ist wirklich wie so ein Gewitter am Himmel, wenn man nicht weiß, dass da gerade Eurofighter über einen fliegen.
Da gibt es eigentlich nur zwei Worte, einfach geil.
Einfach geil, Reporter Valentin Brückner war am Flughafengelände des BERs unterwegs. Autonomes Fahren mit einem Taxi in den USA schon Realität. Bei uns in Deutschland klingt es noch ein bisschen nach Science Fiction. Dabei soll es aber nicht bleiben, denn am Dienstag, da hat der TÜV zum ersten Mal überhaupt eine autonome Testfahrt durch Berlins Straßen gemacht. Heute wurden die Ergebnisse zusammen mit Verkehrssenatoren Otto Bonde vorgestellt. RBB24 Inforadio-Reporter Hans Gerbot über den Stand beim autonomen Fahren in Berlin.
Die Türen schließen sich, alle schnallen sich an und das Auto, vollgepackt mit Elektronik und Sensoren auf dem Dach, fährt von alleine los. Die Testfahrt am Dienstag war die erste in Deutschland unter sogenannten Level-4-Bedingungen. Heißt, das Auto kann zwar komplett autonom fahren, wird aber technisch überwacht und jemand muss eingreifen können. In dem Fall der TÜV-Techniker, der mitfährt und auch eingreifen muss, denn das autonome Fahrzeug der TU München scheint Probleme mit Berlins Baustellen zu haben. Es fährt manchmal einfach nicht los. Der TÜV-Techniker muss übernehmen. Und trotzdem,
dieser Test war erfolgreich.
Dieses Urteil fällt TÜV-Präsident Dirk Stenkamp heute, zwei Tage später. Er wurde gemeinsam mit Verkehrssenatorin Ute Bonde von dem autonom fahrenden Auto vor dem Radialsystem in Berlin-Friedrichshain abgesetzt. Warum er mit dem Test am Dienstag trotz ein paar Ruckler zufrieden war, erklärt er so.
Das Fahrzeug wird angelernt auf die spezifische Infrastruktur, ne? Straßenverlauf, Ampeltyp, ne? Welche Farben, was ist rot, gelb, grün.
Und eben dieses Anlernen der Sensoren war erfolgreich. Bedeutet für Verkehrssenatorin Ute Bonde,
dass aus meiner Sicht die autonome Mobilität tatsächlich der Gamechanger für die Mobilitätswende ist. Wir schaffen damit ein Angebot, das ich persönlich, aber auch viele andere vermutlich auf ihr eigenes Auto verzichten werden.
Weil dann die Menschen, so die Hoffnung der Verkehrssenatorin, auf autonome Carsharing-Angebote umsteigen. Zur Wahrheit gehört aber, noch ist man von solchen Angeboten sehr weit entfernt. Es liegt aktuell deutschlandweit nicht ein einziger Antrag auf ein Level-4-Fahrzeug vor. Also ein Fahrzeug, das autonom fahren kann, aber eine technische Überwachung braucht. Und bis sich Level-5-Fahrzeuge durch Berlin bewegen, also die Fahrzeuge, die keine Überwachung brauchen, bis dahin dauert es noch mindestens 5 Jahre, sagt TÜV-Präsident Stenkamp. Trotzdem glaubt Ute Bonde fest daran, dass Fahrzeuge ohne Fahrer die Zukunft sind, vor allem im ÖPNV.
Für die BVG ist es entscheidend, weil wir ja die Babyboomer haben, die jetzt sukzessive alle in Rente gehen. Wir sehen jetzt schon, dass es Schwierigkeiten gibt, das Fahrpersonal tatsächlich zu gewinnen.
Personalprobleme könnten so gelöst werden, sagt die Verkehrssenatorin. Wann es soweit ist und wann man vielleicht auch in einen fahrerlosen BVG-Bus steigen kann, darauf wollte sich heute aber niemand festlegen.
Berlin testet das autonome Fahren. Ein Bericht von Hans Gerbot war das. Ab heute rollt der Fußball und das ganz weltmeisterlich. Noch aber sieht man hierzulande recht wenig Autos mit Deutschlandfähnchen am Fenster. Und überhaupt die Nachfrage nach Fanartikeln hält sich in Brandenburg bislang in Grenzen, wie diese Ladeninhaberin berichtet.
Ich fand letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als ja auch EM war, da wurde wesentlich mehr gekauft. Da wurde jeden Tag nachgefragt, haben Sie noch das und das und gibt's das noch? Und ach Mensch, jetzt waren wir zu spät. Aber dieses Jahr bis jetzt ist es noch sehr verhalten. Nicht, dass gar nichts gekauft wird, aber doch etwas ruhiger.
Brandenburg ist offenbar noch nicht so richtig in WM-Stimmung. Woran das liegt?
Weil ich den Austragungsort eher schwierig finde. Noch bin ich nicht im Fieber, nein. Ach, das liegt wahrscheinlich an dem Austragungsort oder die drei Austragungsorte. Und irgendwie ist die Begeisterung nicht mehr so groß, wie sie mal war.
Sagt dieser Mann. Immerhin bei jüngeren Fußballfans zeigt sich mehr Enthusiasmus.
Ich habe ein Check24-Trikot gratis in der App bekommen.
Ich habe tatsächlich noch vor, mir was zu besorgen. Das ist das Bundestrikot, also von der Nationalmannschaft. Und da gibt es auch verschiedene Varianten. Das wäre es mir dann tatsächlich schon wert, so über 100 Euro für ein Trikot auszugeben.
Die Kaufbereitschaft ist also durchaus vorhanden und nimmt vielleicht auch noch zu, wenn Deutschland gewinnen sollte. Genau darauf setzen auch die Einzelhändler. Nils Busch-Petersen vom Handelsverband Berlin-Brandenburg e.V.
Fußballmeisterschaften finden natürlich auch sehr stark zu Hause im Freundeskreis statt. Das heißt, wir freuen uns auf gute Lebensmittel- und Getränkeumsätze. Das ist der eine Aspekt. Und der andere ist durchaus, dass wir gerade im Bereich Sportartikel meistens auch ganz gute Umsätze machen. Wir sehen es ja immer an dem großen Thema Auswärtstrikot. Und ich höre gerade auch von meinen Händlern, solche Dinge werden gut gehandelt.
Auch wenn die richtig großen Public Viewings nicht stattfinden, in der Freizeitoase Cottbus oder auch der Viadrina Frankfurt stehen Leinwände bereit. Und auch im Lindenpark in Potsdam hofft Arne Teubel auf viele Fans.
Es gibt ja eine Sondergenehmigung, dass also auch später Spiele gezeigt werden können. Klar, bei manchen Spielen werden wir auch keine Übertragung anbieten können, weil mitten in der Nacht werden wir hier nicht aufmachen. Aber wir erwarten schon, dass eine ganze Menge Leute zumindest in Deutschland spielen kommen. Und wir rechnen da schon mit ganz guten Umsätzen.
Das sagt Arne Teubel vom Lindenpark Potsdam im Beitrag von Magdalena Bienert.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Katrin Hampel und Silja Sodke. In der Kita Stephanshafen in Berlin-Moabit gibt es heute eine ganz besondere Stunde für die Kinder. Und nicht nur für sie, auch für Eltern und Großeltern. Alle sollen heute Wichtiges lernen.
Deine Oma wird sich einmal um dich rumdrehen und du beobachtest nur den Finger, darfst den Kopf auch mitbewegen. Wenn du den Finger nicht mehr siehst, dann sagst du mal ganz laut Stopp, okay?
Stopp. Erzieher Kevin erprobt mit seinen Schützlingen, wie weit das Sichtfeld des menschlichen Auges reicht. Denn genau darum geht es. Was sehen wir eigentlich im Straßenverkehr und was übersehen wir? Kinder, Eltern und Großeltern lernen gemeinsam, wie man Gefahren früh erkennt. Alle 20 Minuten passiert ein Unfall in Deutschland mit einem Kind, alle 10 Minuten mit einem Rentner. Gemeinsam lernen Alt und Jung heute zum Beispiel, worauf es bei einer sicheren Fahrradausrüstung ankommt.
Ich habe einen schwarzen Helm und einen Sticker drauf.
Erzählt die 4 Jahre alte Elli. Marianne Büttner ist als Oma von Vorschulkind Jelle heute mit dabei.
Ich fahre mit Helm, ja. Vor allem Radtouren. Aber auch der Weg zum Supermarkt. Kurze Wege sind auch gefährlich.
Ich muss ein gutes Vorbild sein und ich werde jetzt den Helm tragen. Ja, genau. Ist mir nochmal klar geworden, dass er einfach wichtig ist und dazugehört.
Ergänzt Jelles Vater. Das Material für die Verkehrsschulung hat die Kita vom Verein Blicki bekommen. Wimmelprojekt heißt es. In der Wimmelbox ist unter anderem ein Wimmelbuch mit Reflektoren, die erlebbar machen, was Autofahrer bei Dämmerung oder Dunkelheit im Straßenverkehr überhaupt noch sehen. Nur einen Zebrastreifen, Reflektoren, Warnwesten. Die Wimmelbilder zeigen, wie schnell Dunkelheit zur tödlichen Gefahr werden kann. Der Anstoß für das Projekt war ein tragisches Ereignis, das die Gründer in der Vereinszentrale von Blicki e.V. bis heute bewegt. Einer von ihnen ist Dirk Händler.
Da ist damals ein 6-Jähriger mit seinem Fahrrad unter einen Entsorgungs-LKW geraten und leider tödlich verunglückt. Also wenn ich das erzähle, kriege ich immer noch Gänsehaut, weil das war tatsächlich die Initialzündung für unseren Verein.
In anderen Kursen des Vereins an Grundschulen dürfen die Kinder auch mal selbst in das Führerhaus eines parkenden LKW, um den toten Winkel kennenzulernen und das zu sehen, was ein LKW-Fahrer sieht oder eben auch nicht sieht. Das neue Wimmelprojekt des gemeinnützigen Vereins, wie heute hier in der Moabiter Kita, richtet sich erstmals nicht nur an Kinder, sondern auch an Senioren, eine Altersgruppe, die ähnlich wie Kinder besonders gefährdet ist. Und deswegen wird auch zusammen geübt, unter Anleitung von Erzieher Kevin.
Wir schauen einmal nach links, ob was kommt, einmal nach rechts, ob was kommt und dann wieder nach links, um uns abzusichern. Und erst dann, wenn gar nichts kommt, gehen wir
Über die Straße.
Und der Kopf wird mitbewegt. Einfache Regeln, die Leben retten können. Durch die finanzielle Förderung des Senats können allein in Berlin 150 Kitas mit den Wimmelboxen arbeiten. Inzwischen gibt es sogar eine Warteliste. Die Begeisterung ist auch wegen des Maskottchens Blicky so groß. Das lebensgroße Plüschkänguru, in dem ein Vereinsmitarbeiter steckt, ist beim Praxistest auf der Straße mit dabei. Hier zeigen alle, dass sie die wichtigste Regel verinnerlicht haben: links, rechts, links gucken. Und überhaupt hat es großen Spaß gemacht.
Weil Blicky da war.
Die Gefahr lauert an jeder Ecke. Und ja, man denkt es manchmal gar nicht.
Umsicht, Vorsicht und Weitsicht. Genau, immer üben, üben, üben.
Zum Abschluss gibt es ein Eis, eine Urkunde und vielleicht ein Stück mehr Sicherheit für den Heimweg. Für den Wimmel-Workshop können sich Kitas auf der Internetseite blickytown.de anmelden. Und am 26. Juni steigt in Tempelhof ein großes Fest mit der Berliner Polizei und natürlich mit Plüschkänguru Blicky.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. Zu hören auch in der ARD Sounds App.